Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Professor Till Rönneberg. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind am Institut für medizinische Psychologie an der Universität in München und einer der führenden Wissenschaftler bei der Erforschung unserer inneren Uhr. Die sitzt nicht am Handgelenk. Wo sitzt die?
Ja, die sitzt eigentlich im ganzen Körper. Die hat bestimmte Zentren im Gehirn, von denen man lange dachte, das ist die innere Uhr. Aber mittlerweile wissen wir, dass jede Körperzelle eine innere Uhr hat und dass dieses Zentrum im Gehirn nur dazu da ist, über die Augen nach draußen gucken zu können, um zu sehen, ist da gerade Licht oder Dunkelheit. Und diese Informationen an diese Abermillionen von Zellen von Uhren in den Zellen weiterzugeben. Das heißt, wir sind eine innere Uhr oder ein innerer Uhrenladen, wenn man so will.
Ja, wenn es überall sitzt, macht es das bei der Erforschung sicherlich auch nicht so leicht. Es gibt jetzt diese Einteilung in Lerchen und Eulen und irgendwas dazwischen. Wo liegt denn die Mehrheit der Bevölkerung?
Nun, die Einteilung von allen biologischen Qualitäten ist letztendlich arbiträr, weil, was Sie gerade gesagt haben, könnte man auch auf die Körpergröße beziehen. Und dann hieß es gibt Zwerge und Riesen und irgendwas dazwischen. Wie viele Leute gibt es denn dazwischen? Das ist eine Verteilung. Die Lerchen und die Eulen sind ja nur die Spitzen von dieser Verteilung und alles andere ist mittendrin. Man muss sich das vorstellen wie eine Körpergröße. Oder wie eine Schuhgröße. Sehr kleine Füße, sehr große Füße sind die Enden von der Verteilung und alle anderen haben sehr mittlere Größen.
Aber verändert sich denn unsere innere Uhr im Lauf des Lebens? Vermutlich schon.
Na gut, also ich meine, die innere Uhr ist ja, und wir sollten auch nochmal darauf zurückkommen, dass die innere Uhr ein schlechter Begriff ist für das, was sie wirklich darstellt. Aber die innere Uhr ist eine biologische Funktion und es gibt nichts, was sich im Laufe des Lebens als biologische Funktion nicht verändert. Insofern ja, sie verändert sich. Sie verändert sich sogar sehr systematisch, denn innerhalb jeder Jahrgangsgruppe gibt es natürlich wiederum Lerchen und Eulen. Aber das Mittel dieser Jahrgangsgruppe verändert sich mit dem Alter. Das heißt, im Mittel sind Kinder früher dran mit ihrer Verteilung als 20-Jährige.
Und im Alter gibt es die senile Bettflucht.
Und dann werden wir wieder alle früher. Wir werden nämlich, die innere Uhr wird später in der Kindheit und vor allen Dingen in der Pubertät und in der sogenannten Adoleszenz, die also dann beginnt, wenn die geschlechtliche Reifung abgeschlossen ist, man aber immer noch nicht ganz zurechnungsfähig ist. Also man ist noch nicht ganz erwachsen, man ist noch adoleszent. Und das ändert sich dann so ungefähr mit 22 und ab dann ist man wohl ein langweiliger Erwachsener und wird dann wieder früher.
Warum ist die innere Uhr ein irreführender Begriff?
Weil wir mit Uhr immer etwas assoziieren, das zwar rund läuft, weil meistens Ziffernblätter sind rund, aber weil wir damit eigentlich eine lineare, geradlinige Zeitfolge assoziieren. Das heißt, wenn ich auf die Uhr gucke und weiß, dass mein Zug in einer Stunde geht, dann ist das, ich habe jetzt noch so und so viel Zeit. Die innere Uhr macht was ganz anderes. Die innere Uhr ist eins von vier faszinierenden biologischen Phänomenen, die nichts anderes tun, als dass sie irgendwann begriffen haben im Laufe der Evolution, das muss man natürlich immer in Anführungsstrichen setzen, das begreifen, dass es Zeiträume gibt, an die wir uns anpassen müssen. Und das sind die Gezeiten, der Tag, der Mondmonat und das Jahr. Und die inneren Uhren repräsentieren diese Zeiträume nach innen, in jeder Zelle, sodass die Zellen immer wissen, was sie zu tun haben in verschiedenen zeitlichen Nischen dieser Zeiträume.
Und da haben Sie also ein spannendes Forschungsfeld. Sie erforschen unsere innere Uhr. Wie merken Sie denn, dass Ihre innere Uhr aus dem Takt ist?
Ja, das ist ganz einfach, wenn man zum Beispiel in eine andere Zeitzone fliegt, was ich dummerweise immer mal wieder mache, dann merken sie natürlich, dass die zu Hause geblieben ist, die innere Uhr, und dass sie nicht schlafen können, weil es zu Hause noch nicht Nacht ist, oder sie wollen schon schlafen, obwohl es dort, wo sie gelandet sind, noch nicht Nacht ist. Sie kriegen
der klassische Jetlag.
Ja, der klassische Jetlag ist eigentlich die beste Art und Weise, seine innere Uhr kennenzulernen, weil dann haut sie richtig rein und dann zeigt sie einem auch, wie wichtig sie ist, weil man fühlt sich einfach, entschuldigen Sie das Wort, beschissen.
Aber was hilft? Also gerade beim Jetlag ist Melatonin ein Mittel, was oft verwendet wird. Ist das sinnvoll?
Also es gibt Leute, die Melatonin nehmen. Ich würde immer davon abraten, denn Melatonin ist ja letztendlich nichts anderes als Licht selber und nach innen gerichtet. Das ist ein, beziehungsweise nicht Licht, sondern Dunkelheit. Melatonin ist das Hormon der Dunkelheit. Und wenn wir uns wirklich in Dunkelheit begeben, dann kriegen wir das auch hin mit dem Umstellen. Ich bin grundsätzlich dagegen, dass man immer alles mit Biochemie, auch wenn es körpereigene Biochemie ist, begegnet, denn ich glaube, dass man dass wir nicht genug wissen, über was Melatonin wirklich alles macht und so weiter und so fort. Also ich würde es nicht nehmen, ich habe es noch nie genommen.
Also was hilft beim Jetlag?
Ja, sich dem Licht aussetzen in dem Land, in dem man ist und einfach akzeptieren, dass eine innere Uhr länger braucht. Ich habe überhaupt kein Verständnis für Leute, die sagen, ich muss innerhalb von 24 Stunden oder innerhalb von 12 Stunden umgestellt sein, weil das die innere Uhr nicht macht. Und wenn man das biochemisch machen will, dann halte ich das für falsch. Ich bin eher dafür, dass wir anfangen umzudenken. Das gilt ja nur für Geschäftsleute. Die anderen können sich ja langsam dran gewöhnen, an die neue Zeitzone. Aber Geschäftsleute sollten einfach verstehen, dass die Leute, die zu ihnen fliegen, in ihrer eigenen Zeit belassen werden müssen und dass ich derjenige, der zu Hause bin, halt wirklich mal nachts mit dem rede, weil der hat die Reise hinter sich und ich muss ihm in seiner Zeitzone begegnen.
Da kommt der andere aber auch aus der eigenen inneren Uhr,
ja,
wenn
aber
er nachts
der kann aus seinem eigenen Bett kommen. Und außerdem ist er der Gastgeber und ich halte es für besser, dass man die innere Zeit des Hergeflogenen benutzt als Grundlage und dass man auch vor allen Dingen als Fliegender auf der inneren Zeit der Heimat bleibt und wieder dahin zurückkehren kann, ohne sich umzustellen.
Denn Sie erforschen, welchen Einfluss die innere Uhr auf unsere Gesundheit hat, nämlich welchen. Da haben Sie einige Erkenntnisse gewonnen.
Die kann man eigentlich ganz leicht zusammenfassen. Und wir haben ja schon davon gesprochen, dass die innere Uhr alles organisiert, was im Körper so abläuft, damit es in den Tagesrhythmus passt, in die Zeitraumtag. Und wenn man das durcheinander bringt, dann wird man nicht sofort krank, man bricht sich kein Bein, man kriegt nicht deswegen sofort einen Herzinfarkt, obwohl auch Herzinfarkte dadurch entstehen können. Letztendlich stellt es einen physiologischen Stress dar, der dazu führt, dass alles, was wir bekommen würden, wenn wir 130 würden, immer mehr in unsere echte Lebenszeit reingezogen wird. Das heißt, es ist sehr individuell. Ich kriege alles etwas früher, weil ich nämlich nicht genug schlafe und alles zu falschen Zeitpunkten mache und insofern das Optimum meines Funktionierens störe. Und wenn ich das Optimum meines Funktionierens irgendwo störe, dann kommt es dazu, dass ich mit höherer Wahrscheinlichkeit eine Krankheit bekomme, die ich vielleicht bekommen würde, wenn ich 70 wäre.
Schlechter Schlaf macht bis zu 3% des Bruttosozialproduktes aus. Professor Till Rönneberg in SWR 1 Leute. Wie kommt denn so eine Rechnung zustande?
Ja, also das war eine Studie von der RAND Corporation, die ganz gute Studien machen. Und die haben sich einfach angeguckt, was alles an Produktion, an Krankheitsausfällen und so weiter zusammenkommt, um so eine Zahl zu einer solchen Zahl zu gelangen. Ich halte diese Zahl sogar noch für untertrieben. Denn Sie müssen sich vorstellen, dass ein sinnvoller Schlaf, das heißt ein Schlaf nach der Innenzeit, nicht irgendwann am Tag, sondern nach der Innenzeit, der sorgt dafür, dass wir richtig funktionieren. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir teuer. Indem wir zum Beispiel irgendjemand reinfahren, ja, oder indem wir auf den falschen Knopf drücken und damit eine Katastrophe
auslösen.
Klar, das
Unfallrisiko steigt.
Indem wir öfter krank sind, indem wir nicht so produktiv sind, indem die Versicherungen mehr investieren müssen, weil die Gefahren immer größer werden. Hängt alles mit Schlaf zusammen und insofern ist die 3% wahrscheinlich zu niedrig gegriffen.
Ein Drittel der Deutschen schläft schlecht, also auch eine Mahnung an die Wirtschaft.
Ja, wobei man immer aufpassen muss, wenn jemand von sich selber behauptet, er schläft schlecht, weil manchmal sind es Leute, die schlafen gut. Aber wir wissen, dass in unserer Gesellschaft, weil unsere inneren Uhren alle viel zu spät dran sind und das sind sie deshalb, weil wir nie mehr am Tageslicht sind und nie mehr nachts Dunkelheit haben. Deshalb sind die Uhren immer zu spät dran und trotzdem müssen wir früh in die Arbeit. Das heißt, wir brauchen einen Wecker und jedes Mal, wenn man einen Wecker braucht, hat man nicht zu Ende geschlafen. Das heißt, man hat nicht zu Ende sich repariert auch nicht die Wartung zu Ende gemacht. Das heißt, man holt das Auto aus der Werkstatt, bevor es die Wartung zu Ende ist und wundert sich dann, dass es auf der Strecke liegen bleibt.
Aber es gibt ja natürlich auch die Situation, dass man kurz vorm Wecker selbst wach wird.
Das ist ganz anders.
Ticken wir dann richtig?
Nein, das ist was ganz anderes. Das ist ein System, das ist erfunden, damit von Bienen bis zu anderen Organismen, damit diese Organismen wissen, jetzt ist die Zeit für eine bestimmte Ressource gekommen, die wichtig ist. Und die hat jetzt nichts zu tun mit der inneren Uhr, obwohl dieses System wahrscheinlich die innere Uhr benutzt. Aber aufzuwachen vor dem Wecker heißt nicht, dass man wach ist, sondern das heißt ganz einfach, dass das Ressourcensystem, das sagt, du musst jetzt losfliegen, weil die Blüten da hinten aufgehen, dass das funktioniert. Und das ist nicht dasselbe, wie zu Ende geschlafen haben.
Wann merken Sie denn, dass Sie richtig ticken, dass Sie zu Ende geschlafen haben, dass Sie optimal in Ihrer Ressource sind? Ist das gerade der Fall?
Nein, denn ich bin heute Morgen mit dem Wecker aufgestanden. Und wenn ich nicht mit dem Wecker aufstehe, dann fühle ich mich viel besser. Ich bin die meiste Zeit meines Lebens bin ich mit Wecker aufgestanden, weil ich auch Schulkind war. Ich hatte Schulkinder und so weiter und so fort. Und ich habe mich tagsüber immer müde gefühlt. Jetzt schlafe ich ein, wann mein Körper sagt, ich sollte schlafen, ich wache auf. Das ist natürlich ein Luxus, ich sehe das ein. Aber nur um zu verstehen, was dieser Luxus bedeutet, ich werde tagsüber nicht mehr müde.
Lösungen zu finden ist nur so schwierig. Es gibt ja immer mal wieder Versuche zu sagen, die Schule soll später beginnen, man macht Gleitzeit. Trotzdem ist das schwierig. Wo sehen Sie Lösungsansätze?
In all diesen Dingen. Erstens muss man klar sagen, die Schule ist falsch, sondern die Schule für 16- bis 20-Jährige muss später beginnen. Das ist ein absoluter Schwachsinn, diese Jugendlichen um diese Zeit zu unterrichten. Denn das ist das Ineffektivste, was es gibt, wenn wir eine evidenzbasierte Pädagogik hätten, so wie wir das in der Medizin versuchen zu haben, eine evidenzbasierte Medizin, dann würden wir das längst nicht mehr tun. Weil die Evidenz dafür, dass die Kinder nicht genug, dass die Jugendlichen nicht genug lernen, ist da. Man muss all diese Wege gehen. Man muss gleichzeitig bedenken, Gesellschaften sind starr und das ist auch gut so. Denn nur was sich wirklich mit einer überzeugenden Qualität durchsetzen kann, wird irgendwann mal übernommen. Das ist gut, weil sonst würden wir dauernd irgendwas anders machen und das wäre für die Gesellschaft auch schlecht.
Es gibt viele Einflüsse auf unsere innere Uhr. Morgen gibt es eine totale Mondfinsternis. Wie gut, dass wir einen Schlafforscher zu Gast haben, Professor Till Renneberg. Macht der Mond etwas mit dem Schlaf? Es gibt so viele Studien, die sagen ja. Was sagen Sie?
Also das Bewusstsein über den Mond macht sicherlich was mit dem Schlaf, aber die wenigsten von uns, die in einem verdunkelten Zimmer schlafen, kriegen ja etwas mit vom Vollmond. Und ich glaube nicht, oder es gibt sehr gute Hinweise dafür, dass wir nicht die Schwere, die Gravitationsveränderungen, die so ein Vollmond mit sich bringt, wahrnehmen können. Die sind nämlich winzig. Also obwohl die Gezeiten sich ändern, braucht es ein ganzes Weltmeer, um das zu zeigen. In einer Pfütze sehen Sie das nicht und wir sind noch weniger oder wir sind eine Art Pfütze. Insofern glaube ich nicht, dass der Mond mit uns wirklich direkt was macht. Aber wir können mit unserem Gehirn ganz viel machen, indem wir ein Bewusstsein für den Mond haben. Da müssen wir aber auch interessiert sein und uns sagen, vielleicht schon Wochen vorher, jetzt kommt wieder der Vollmond und dann können wir uns darauf einstellen. Und das hat immer einen Effekt.
Dennoch gibt es so viele Menschen, die darauf schwören, dass sie anders schlafen, wenn Vollmond ist. Ist das eine Art Selbstbetrug, weil man den Mond vorher wahrgenommen hat und sich das einredet? Was ist es?
Das ist wahrscheinlich genau das. Ich habe mal behauptet, woher weiß der S-Bahn-Fahrer, dass ich auf die Plattform komme. Denn es ist ganz einfach so, dass immer wenn ich auf die Plattform komme und pünktlich bin, dann kommt der Zug zu spät. Und immer wenn ich ein bisschen zu spät bin, war der Zug schon da. Das sind immer Wahrnehmungsverschiebungen, weil es mir auffällt. Wenn Sie eine Hebamme sind, die eine stressige Nacht haben und Sie haben Ihre kleine Kaffeepause und gucken an den Himmel und da ist nichts, dann bleibt nichts im Kopf hängen. Wenn Sie draußen einen Vollmond sehen, dann bleibt was hängen und dann schwören sie, dass bei Vollmond mehr Kinder zur Welt kommen als bei Neumond. Aber statistisch gesehen ist es nicht der Fall.
Sie haben ja auch ein Schlaflabor in München. Es gibt dennoch viele Einflüsse auf unseren Schlaf, wenn es der Mond jetzt nicht ist. Was sind die anderen Einflüsse? Licht beispielsweise, Lärm, es gibt zu viel.
Also einmal sind natürlich die direkten Einflüsse da, dass wenn man zu viel Licht hat, was die wenigsten von uns wirklich machen, weil es gibt ja Gott sei Dank klare Vorhänge, die das Licht rausblenden, falls es Licht da draußen gibt. Wir machen selber Licht. Das ist das große Problem. Wir machen nach Sonnenuntergang Licht und deshalb schlafen wir auch schlecht. Der größte Einfluss ist, dass wir zu unseren falschen Zeiten schlafen. Wir müssen früher, die meisten von uns, habe es vorhin schon gesagt, sind zu spät dran mit ihrer inneren Uhr. Sie müssen früher schlafen. Und es gibt von der inneren Uhr her etwas ganz Gemeines, dass man nämlich sehr müde sein kann. Und ungefähr 1 bis 2 Stunden, bevor die innere Uhr sagt, jetzt dürfen wir schlafen, sagt die, ne, jetzt nicht. Das sind die berühmten Zeiten, wo wir völlig kaputt im Bett liegen und nicht einschlafen können.
Weil wir drüber sind.
Sie könnten sagen, Sie sind drüber, aber Sie kommen in die sogenannte Wach-Aufrechterhaltungszone rein, wo die innere Uhr dafür sorgt, nee, jetzt nicht. 4 Stunden vorher hätten Sie wunderbar schlafen können, aber jetzt kommen Sie immer, bevor die innere Uhr das Fenster zum Schlaf aufmacht, sagt sie so jetzt nicht.
Gibt der Körper denn die Signale, wann der beste Zeitpunkt zum Schlafen ist?
Ja, natürlich. Und auch zum Aufwachen, was noch viel wichtiger ist. Wir Kinder wachen auf und sind richtig fit und fröhlich, weil die nämlich früher einschlafen können. Sie schlafen dann mehr oder weniger durch und wachen von alleine auf als kleine Kinder. Und dann haben sie in den Fenstern ihrer inneren Uhr geschlafen und sind völlig fit.
Aber das sind die Kinder jetzt. Wenn ein Alltag einkehrt, man hat gewisse Zeiten, an die man sich halten muss, Strukturen. Wie bekommt dann jeder für sich die richtigen Zeiten raus? Wann ist der perfekte Zeitpunkt einzuschlafen?
Also erstens glaube ich, ich möchte behaupten, dass die meisten Menschen das wissen. Was sie wissen müssen, ist, dass sie sehr unterschiedlich sein können, diese Zeitpunkte, und dann können sie es spüren. Ich glaube nicht, dass sie zum Arzt gehen müssen oder zum Forscher gehen müssen, um herauszufinden, ob sie eher in die Richtung Lerche oder eher in die Richtung Eule tendieren. Die wissen genau, wann sie am besten schlafen können. Die haben aber noch nie darüber nachgedacht, wie ich 40 Jahre oder 50 Jahre auch nicht. Was bedeutet das eigentlich für meine Gesundheit, wenn ich mit einem Wecker aufwache? Es ist so normal, dass wir nicht darüber nachdenken. Wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, dann finden wir heraus, wann unsere besten Zeiten sind. Und wenn wir es irgendwie einrichten können, sollten wir es auch dann tun. Wir können es unterstützen, indem wir sehr viel mehr Licht tagsüber und sehr viel weniger Licht nachts kriegen. Dann werden wir nämlich alle wieder so früh wie damals die Landwirte es waren, die wirklich vor Sonnenaufgang schon aufgewacht sind, weil sie tagsüber richtig Licht bekommen haben und nachts nur Dunkelheit.
Wie gut, dass wir einen Schlafforscher zu Gast haben, Professor Till Rönneberg, der auch den SWR1-Hörern, die gerade bei der Hitze so schlecht schlafen, helfen kann, besseren Schlaf zu finden. Was ist Ihr bester Tipp da?
Also, ob ich jemandem helfen kann, das sei mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall muss man verstehen, dass man nur dann schlafen kann, wenn das Gehirn kalt wird. Und das Gehirn hat natürlich bei dieser Hitze viel größere Schwierigkeiten, kalt zu werden. Jetzt sage ich etwas, was nur Leute machen dürfen, die von ihrem Herz-Kreislauf-System her sehr gesund sind. Die sollen kalt duschen und sich nicht abtrocknen und nass ins Bett legen. Dann machen sie nämlich etwas, was von der Temperaturregulation sehr gut ist. Der Körper macht auf, die Haut macht auf und die Hitze kann entweichen, weil nämlich durch die Verdunstungskälte an Beinen und Armen sehr viel Hitze abgeführt werden kann. Das wäre schon mal gut.
Und das unter Umständen mehrfach wiederholen pro Nacht wahrscheinlich.
Das kann man auch wiederholen. Dann sollte man das als Ausnahmezustand betrachten und nicht als, oh Gott, jetzt bricht alles zusammen. Man kann halt bei Hitze nicht so gut schlafen, und wenn man wach ist, dann ist das Schlimmste, was man machen kann, zu glauben, dass Schlaf nur dann gut ist, wenn man 8 Stunden durchschläft oder 7. Wenn man aufwacht, sollte man sagen, okay, offensichtlich kann ich jetzt nicht schlafen, das ist so mal nur mal so und damit muss ich leben, den Stress rausnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Sie haben sicherlich auch eine Meinung zur Frage von Nadja Puhl aus Mannheim. Sie sagt nämlich, warum werden eigentlich im Krankenhaus, warum wird das Frühstück dort zu so einer unchristlichen Zeit serviert?
Das hat einen ähnlichen Grund, warum Jugendliche immer noch um 8 Uhr oder sogar um 7 Uhr in die Schule gehen müssen. Nämlich, das ist praktisch für diejenigen, die das Krankenhaus betreiben, und nicht böser Wille, sondern es ist einfach praktisch. Es ist natürlich Blödsinn, denn jetzt, wo wir selbst einen Nobelpreis für die innere Uhr bekommen haben,
drei Wissenschaftler,
sollte man endlich kapieren, dass das also nicht was für Sensibelchen ist, sondern dass es ein echtes Phänomen ist und darauf eingehen. Und es ist so, dass nachgewiesenermaßen auch bei Frühgeborenen, wenn man auf die innere Uhr eingeht, sind alle Patienten schneller aus dem Krankenhaus wieder draußen. Und insofern, wenn es irgendwo einrichtbar ist, sollte man herausfinden, was für ein Chronotyp, also eher in Richtung Lerche oder eher in Richtung Eule, dieser Patient ist, und dem sollte man dann Rechnung tragen.
Da können wir gleich die Frage von Peter aus Neckar-Gerach anschließen. Er möchte nämlich auch Tipps für Schichtarbeiter, und zwar über die unterschiedlichen Modelle. Er sagt einmal 5 Tage früh, spät, Nacht, dann gibt es das Wochenende frei. Oder ist Modell 2 besser, 2 Tage früh, spät, Nacht und dann 3 Tage frei?
Also das kann man so in der Kürze überhaupt nicht beantworten, weil es auch viel zu viele Schichtsysteme gibt. Grundsätzlich ist es so, je öfter man in seinem eigenen Schlaffenster schlafen kann, desto besser ist es für den Schichtarbeiter. Das heißt also, es ist wahrscheinlich besser, die unangenehmen Schichten oder überhaupt die rotierenden Schichten in ein paar Tage kompakt zusammenzupacken und dann sehr viel länger frei zu haben. Das ist sozial vielleicht nicht ganz verträglich mit der Familie, aber für den Schlaf wäre es das Beste. Dazu muss man auch noch sagen, dass man umdenken muss. Wir haben ein Experiment in der Stahlindustrie gemacht, wo wir an den Schichtplänen nichts geändert haben, sondern einfach nur aufgrund des Chronotypes die Menschen in verschiedene Schichten eingeteilt haben, sodass Frühtypen kaum noch Spätschichten oder Nachtschichten machen mussten und die Spättypen keine Frühschichten mehr machen mussten. Wir haben nichts an der Produktivität verändert, aber wir haben dafür gesorgt, dass alle eine Stunde länger schlafen konnten. Und diese Dinge müssten noch viel mehr vorangetrieben werden, auch von den Firmen selber, denn eine Investition in die Gesundheit und die Produktivität des Mitarbeiters ist eine gute Investition.
6 Stunden Schlaf für einen Mann, 7 für eine Frau und 8 Stunden für einen Narren. Das soll Napoleon gesagt haben. Till Rönneberg, Schlafforscher bei uns in SWR1 Leute. So ganz ist das aus der Gesellschaft noch nicht raus, dass jemand besonders leistungsstark ist, der wenig schläft, oder? Napoleon wollte ja protzen.
Ja, das Wort protzen ist, glaube ich, das wichtige Wort. Dabei geht es überhaupt nicht um Leistung, sondern ich sage immer, das ist ganz ähnlich wie ein anderer Satz, den viele Leute, vor allen Dingen Männer, manchmal sagen. Wenn ich über die Nacht spreche, dann sage ich, meine ist kürzer als deine. Ja, es ist eine Angabe. Es ist natürlich so, dass Leute, die keine Kriege führen und nicht ganze Völker ermorden, eventuell mehr Schlaf brauchen, weil in ihrem Gehirn auch mehr passiert. Die denken mehr nach. Ja. Viele Leute, die wirklich was erfunden haben, brauchten mehr Schlaf, obwohl man da auch aufpassen muss, denn jedes Individuum, jeder Mensch braucht unterschiedlich Schlaf. Und ich will jetzt nicht sagen, dass jeder, der wenig Schlaf braucht, nicht nachdenken kann, sondern Völker dahin metzelt. Aber
Angela Merkel angeblich 4 bis 5 Stunden.
Zum Beispiel, und die tut es nicht und die denkt auch viel nach. Also jeder ist unterschiedlich, aber man muss auch bedenken, dass Schlaflänge ja auch etwas zu tun hat mit wie viel gewartet werden muss, und wie viel gewartet werden muss im Gehirn zum Beispiel hängt davon ab, wie viel neue Ereignisse oder neue Gesichter wir sehen. Insofern, über Schlaflänge braucht man sich überhaupt nicht unterhalten, solange man nicht einen Schlaftest macht. Und Schlaftest heißt, wenn ich jemanden hinlege in einen dunklen Raum und messe, wie lange er braucht zum Einschlafen, und wenn es sehr lange ist, dann braucht er zu diesem Zeitpunkt keinen Schlaf. Wenn er sofort einschläft, hat er ein Schlafdefizit. So einfach ist das, egal wie viel er geschlafen hat.
Wenn ich jetzt wirklich weiß, was für ein Chronotyp ich bin, wie ich am besten schlafe, was mir hilft, das hat ja auch viel mit Selbstbestimmung zu tun. Die scheitert aber meistens dann an den gesellschaftlichen Grenzen. Inwiefern lässt sich darauf einwirken?
Also wir müssen als Gesellschaft wirklich umdenken und haben es teilweise schon getan, denn wir müssen als Arbeitgeber müssen wir sagen, ich möchte, dass ihr zu mir kommt, möglichst ohne einen Wecker benutzt zu haben, aus ganz eigennützigen Gründen. Weil ich nämlich die beste Zeit dieser Menschen haben möchte und nicht, dass sie ins Büro oder in die Fabrik kommen und erstmal mental noch tot sind, sondern dass sie richtig da sind und etwas produzieren können. Gleichzeitig wird der Krankenstand damit erniedrigt. Ich muss Flexibilität einführen.
Wie lässt sich das mit Maschinen lösen, die natürlich auch auf Takt arbeiten und bestimmte Rhythmen einhalten müssen?
Das sind wiederum die Schichten. Da muss man Schichten bilden. Es ist nicht leicht, aber es ist machbar. Und wir müssen auf die Individuen eingehen. Und das hat 2 Folgen. Einmal schläft man besser, weil man in seiner eigenen Zeit schläft. Und zweitens, und das ist fast noch wichtiger, hat man das Gefühl, und nicht nur das Gefühl, sondern man merkt, dass man auch was selber bestimmen kann. Und das ist für uns alle etwas ganz, ganz Wichtiges.
Viele Unternehmer werden vielleicht sagen an dieser Stelle, nee, machbar ist es nicht. Sie sagen jetzt einfach so lapidar, ja, es ist machbar. Haben Sie Beispiele, dass es wirklich machbar ist?
Ja, wir haben umgestellt, aber darüber haben wir doch schon gerade gesprochen, nicht? Also wir haben umgestellt und
das gibt. Das alleine reicht ja noch nicht. Es braucht ja einen großen gesellschaftlichen Wandel, dem muss man ja erstmal anregen im Bewusstsein.
Ja, aber der findet ja schon statt. Also wenn Sie angucken, wann früher zum Beispiel die Verkehrsstoßzeiten waren, dann waren die viel früher als jetzt. Die inneren Uhren der Leute fangen an, mit dem Fuß aufzutreten und sagen, ich mache das nicht mehr mit. Da ist ein Umdenken da. Wir sind auch nicht mehr so abhängig von bestimmten Maschinen, außer in bestimmten Produktionsbereichen. Wir sind viel flexibler in dem, was wir produzieren können. Und dann sind wir auch zeitlich flexibler. Man muss sich das immer angucken. Aber ich behaupte, es ist alles machbar, wenn man nur darüber nachdenkt und zum Beispiel Computer benutzt, um sehr schwierige Lösungen berechnen zu können, wann welche Maschine durch wen bedient wird. Das kann man alles irgendwo lösen.
Viele Hörerfragen erreichen uns noch. Wir gehen gleich noch einige an. Wir können leider nicht alles beantworten, versuchen aber zu klären, schlafen Veganer besser, weil der Körper tagsüber besser regeneriert? Eine Frage von Björni aus Kornwestheim.
Das ist eine sehr spannende Frage und die bringt mich dazu, nochmal klarzustellen, dass wissenschaftliche Aussagen nur dann möglich sind, wenn man Studien macht. Und wenn man eine sehr gute Studie macht, ob die Veganer und Nicht-Veganer beinhaltet, und zwar viele, kann man diese Frage beantworten.
Also die Studie gibt es nicht?
Die Studie gibt es, ich weiß es nicht, ich habe noch nichts davon gelesen, aber diese Studie kann man machen und dann kann man herausfinden, ob Veganer besser schlafen als Nicht-Veganer.
Sie würden aus Ihrer Biologiekenntnis, können Sie da Rückschlüsse ziehen, dass der Körper vielleicht besser regeneriert, weil er Fleisch nicht zu sich nimmt? Wäre das eine Schlussfolgerung, die zulässig ist?
Das würde ich mir als Biologe nicht zutrauen, weil ich nicht Ernährungswissenschaftler bin, sondern Biologe. Und als Biologe kann ich nur sagen, es gibt fleischessende und nicht fleischessende Organismen. Und ich weiß auch, dass man ohne Fleisch auskommen kann und dass wir früher viel weniger Fleisch gegessen haben. Aber was für eine Auswirkung das auf die Regeneration. Regeneration alleine ist ja schon ein Riesenwort, das man definieren müsste. Regeneration der Haut, des Kreislaufes, der Gedächtnisfähigkeit. Das sind ja alles sehr hochkomplexe Sachen. Insofern würde ich mich nicht auf dieses Eis wagen.
Vielleicht können Sie die nächste Frage von Regine, die uns per WhatsApp erreicht, ohne Studie beantworten. Sie möchte nämlich wissen, bei Neugeborenen, wenn die tagsüber schlafen, soll man verdunkeln oder nicht?
Tagsüber sollte man grundsätzlich nie verdunkeln, aber nachts sollte man es dunkel halten. Man muss immer davon ausgehen, dass die Biologie sich entwickelt hat in einer nicht industrialisierten Zeit, in der es nachts dunkel war und tagsüber hell war. Wer hat Kinder aufwachsen lassen, Neugeborene aufwachsen lassen, ohne Licht am Tag? Es im Gegenteil, in der frühgeborenen Station gibt es sehr schöne Studien, die zeigt, dass wenn man dort einen Dunkelwechsel einführt und nicht Dauerlicht, wie es normalerweise der Fall ist, kommen die Frühgeborenen schneller aus der Station wieder raus als die anderen. Lichtdunkelwechsel ist immer wichtig und Babys können auch bei Licht schlafen.
Die industrialisierte Zeit haben Sie gerade angesprochen. Schließt sich eine Frage an von Kai Urbach aus Stuttgart. Der sagt nämlich, vor der Industrialisierung sei es so gewesen, 2x4 Stunden mit Pause dazwischen. Wäre eine Rückkehr zu so einem Rhythmus sinnvoll oder notwendig?
Also das ist wieder eine sehr schöne Geschichte. Man hat herausgefunden, dass manchmal zu beobachten ist, dass Menschen nicht in einem Stück schlafen, sondern in zwei Stücken schlafen. Das kennen wir von der Siesta-Kultur auch. Da wird auch in zwei großen Episoden geschlafen. Ich selber untersuche Menschen, die keine Elektrizität haben und lebe bei denen in den Bergen von Brasilien. Und da kann man nur sagen, jede Aussage, wir haben früher so und so geschlafen, ist per se schon falsch, weil die genauso wie wir jeden Tag anders schlafen. Wenn nämlich Nachbarn da sind, dann ratschen die bis Mitternacht. Wenn keine Nachbarn da sind, dann ist es ab 6 Uhr zappenduster und dann gehen die auch schon mal ins Bett, aber man kann nicht 12 Stunden schlafen. Also ist man zwischendurch mal wach. Das ist alles relativ flexibel. Was man nicht machen sollte, ist den Schlaf in seinen Portionen so zu verkürzen, dass die Schlafzyklen nicht mehr durchschlafen werden können. Das heißt, ich würde sagen, unter 3 bis 4 Stunden sollte man die Episoden nicht kürzen, denn dann kann die Schlafstruktur nicht mehr richtig stattfinden.
Auch den kurzen Mittagsschlaf nicht? Doch, man sagt doch 20
kurzer
Minuten.
Mittagsschlaf, ja, aber kurzer Mittagsschlaf ist für mich immer dasselbe wie eine Tüte Chips. Ja? Also bevor ich irgendwie gegen den Baum fahre oder in jemand anders reinfahre, sollte ich eine Tüte Chips essen, sollte ich einen Mittagsschlaf machen. Eine echte Nahrung ist es nicht.
Wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass es viele Versuche gab, Sommer- oder Winterzeit abzuschaffen. Ihre Meinung dazu?
Die fängt schon damit an, dass sie gar nicht sagen dürfen, Sommer- und Winterzeit, denn es gibt nicht Sommer- und Winterzeit, sondern es gibt nur eine Normalzeit, die sich richtet nach, wo wir auf dieser Erde leben, ob wir in Kalifornien leben oder hier. Und die wiederum wird davon bestimmt, wann die Sonne hier aufgeht und wann die Sonne hier untergeht. Die gesamte Biologie richtet sich nach der Sonne, nach dem Sonnenlicht. Nicht, weil es das Sonnenlicht ist, sondern weil das die wichtigste Quelle von hellem Licht ist. Wir kriegen dieses helle Licht nicht mehr mit und deshalb haben wir große Probleme mit vielen Dingen. Aber die Sommerzeit ist keine Sommerzeit und ist auch keine Zeitumstellung.
Nur eine Uhrenumstellung.
Die Uhren werden umgestellt. Aber bevor die Uhren umgestellt werden, passiert was anderes. Da beschließt nämlich irgendjemand, dass wir alle eine Stunde früher zur Arbeit gehen. Wenn wir das allerdings als Beschluss verkünden würden, wir gehen jetzt alle eine Stunde früher zur Arbeit, dann hätten wir Leute auf der Straße. Damit die nicht auf die Straße gehen, werden die Uhren umgestellt, weil dann denken sie wieder, es ist alles in Ordnung. Uhrenumstellung, wir haben etwas definiert und das heißt der soziale Jetlag. Das ist, wenn die Innenzeit, wenn die biologische Innenzone, in der man lebt, eine andere Breitengradzone, Zeitzone ist als die äußere. Und jede Diskrepanz, dieser Unterschied zwischen der Innenzeit und der äußeren Zeit ist gesundheitsschädlich. Wir erhöhen diesen Unterschied um eine Stunde, indem wir die Uhrenumstellung im März machen.
Was macht denn alleine die Fragestellung aus, Sommer- oder Winterzeit? Gibt es da schon Rückschlüsse, die man ziehen kann bei der Fragestellung?
Ja, natürlich, weil wer würde gerne, wenn er zwischen Sommer und Winter wählen könnte, wer es gibt, wären die wenigsten, würden sagen, ich nehme Winter. Diese Worte darf man in dem Zusammenhang nicht benutzen, weil sie Propaganda sind. Und interessanterweise gab es gerade eine Umfrage von der EU im Internet und da waren alle Fragen so gestellt, dass es überhaupt keine wahre Umfrage ist. Denn sie hätten eigentlich fragen müssen, würden sie lieber eine Stunde früher zur Arbeit gehen oder würden sie lieber zu der normalen Zeit weiterhin zur Arbeit gehen? Und nicht irgendwelche, würden sie lieber Sommer- oder Winterzeit haben. Da fragt man die falschen Fragen.
Aber die Propaganda lässt sich oft so schlecht erkennen. Ne? Was
ja, aber
hilft
die Leute
uns?
Ja auch nicht melden. Sie merken nicht, dass sie Propaganda machen.
Darauf sind wir nicht geschult. Die Wahrnehmung ist eine falsche. Inwiefern machen Sie darauf aufmerksam? Ist das Ihnen ein Anliegen?
Das ist mir immer wieder ein Anliegen gewesen, obwohl natürlich die Uhrenumstellung für den Chronobiologen eines der tollsten großen Experimente ist, die man nur machen kann. Nur weiß ich, dass jede Stunde sozialer Jetlag die Wahrscheinlichkeit, dass man zum Beispiel metabolische Probleme bekommt, um 30% erhöht. Und das trägt somit zu den vorhin angesprochenen 3% Bruttosozialprodukt der Schlafprobleme bei. Die Sommerzeit trägt klar dazu bei. Es gibt nicht sehr gute Studien darüber, weil das auch nicht möglich ist, denn sie können nicht sagen, dass sie zufällig ausgewählte Gemeinden in Baden-Württemberg umstellen lassen und zufällig daneben liegende ausgewählte Gemeinden nicht umstellen lassen. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, was das miteinander macht oder ob da irgendwelche Gesundheit steht. Da müssen sie es auch viele, viele Jahre lang laufen lassen. Man kann aus der Theorie hingehen und sagen, wir können voraussagen, dass diese Uhrenumstellung dazu beiträgt, dass wir nicht gesünder werden, sondern eher kränker.
Ihr kurzer Appell, was taktet die innere Uhr?
Licht, Licht, Licht. Und zwar tagsüber kriegt man hauptsächlich Licht draußen. Und die neuen Architekten müssen dieses Licht auch ohne neue Kernkraftwerke zu bauen, in die Gebäude bringen, denn wir brauchen auch in den Gebäuden anständig Licht tagsüber. Alle Lampen müssen spektraldynamisch sein, denn es ist das blaue Licht nach Sonnenuntergang, das uns am meisten schadet, das die innere Uhr am meisten durcheinander bringt. Das heißt, wir dürfen in keinem Gebäude mehr irgendwelche blaulichthaltigen Lichter haben nach Sonnenuntergang. Fernseher mit Blaulichtfilter drüber, dann sieht's halt alles ein bisschen gelblich aus, aber dann sieht's halt aus wie im Lagerfeuer. Auf jeden Fall könnten wir sehr viel besser leben, wenn wir versuchen würden, dieses Licht besser zu gestalten.
Vielen Dank für die spannenden Inneneinsichten eines Schlafforschers. Till Rönneberg.
Eins gehört.